Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie. Ich bin ganz aufgeregt. Wir machen heute was Neues. Die Endoskopie ist ja eine sehr bildlastige Disziplin, aber wir probieren einfach mal aus, wie es mit dem reinen gesprochenen Wort geht. Für die erste Sendung, die ist natürlich besonders wichtig, wenn Sie so amerikanische Serien gucken, dann kommt da am Anfang immer, was bisher geschah. Deswegen würde ich gerne mit einer Bestandsaufnahme beginnen und noch viel lieber mit meinem ersten Lehrer in der Endoskopie, Professor Fritz Hagenmüller, ganz früher München, jetzt Hamburg. Fritz, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Thomas. Du hast ja diese neue Plattform kreiert, was ich sehr spannend und schön finde. Und ich wünsche dir viel Erfolg dafür, viele Zuhörer aus der Kollegenschaft und vielleicht auch aus dem Laienpublikum, warum nicht? Und beteilige mich gern an diesem Podcast. Du hast mir die Frage gestellt oder die Aussage vorangestellt, früher war alles besser. Und da werde ich zunächst mal misstrauisch, denn ich frage mich, warum hast du mich zu diesem Thema eingeladen? Ich habe mich immer eher nicht als rückwärtsgewandten Geist verstanden, deswegen dieses Misstrauen. Und wenn du sagst, früher war alles besser, dann muss ich natürlich schon mal pauschal widersprechen. Wenn wir ins Detail gehen wollen, müssen wir uns fragen, was verstehen wir denn jetzt erstmal unter früher? Aus meiner Sicht sind das fast 50 Jahre Rückblick, die ich die Gastroenterologie mit eigenen Augen beobachten durfte. Früher heißt für mich, als ich Endoskopie gelernt habe, Spiegeln mit Glasfaserendoskopen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss der assistierenden Schwester, die gar nicht gesehen hat, was ich sehen konnte und was ich etwa biopsiert habe und so weiter. Daran sieht man schon, wie drastisch die Entwicklung in diesen 50 Jahren war. Erst in den 80er Jahren wurde ja die Endoskopie öffentlich durch die Einführung der Videoendoskopie. Die Methodenentwicklung ist so enorm gewesen in diesen letzten 50 Jahren, was die methodischen Inhalte angeht, fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, was früher besser gewesen sein soll.
Ja, vielen Dank, Fritz. Also du bist natürlich in deiner dir eigenen Ironie gleich auf die Ironie der Fragestellung eingegangen. Also ich habe ja auch miterlebt, wie ich Assistent war, kamen die ersten Computer in die Medizin und wir haben die ersten Kongress-Syllabi geschrieben mit Computern. Das, wenn man das heute den Kindern erzählt, dann denken die ja, man war im Ersten Weltkrieg noch dabei. Mein Sohn fragt dann immer, Papi, du hast doch in den alten Zeiten gelebt. Aber ich würde das eher als Bestandsaufnahme verstehen, wenn man es ernst nimmt. Das heißt, was nehmen wir mit und wie geht's weiter? Vielleicht fangen wir auf dem schwierigsten Terrain an, die Arbeitswelt, die Umgebung. Wenn heute jemand sagt, soll ich in die Medizin gehen, was erwartet mich da, wie war das bei dir? Wie kriegen wir so jemand Jungen in die Endoskopie?
Indem wir sie für das Fach motivieren und begeistern und das, glaube ich, ist ganz leicht. Und das sehen wir ja auch bei den Ärzten in Weiterbildung, wie sehr sie sich für invasive Eingriffe interessieren und für die diagnostische Endoskopie und so weiter. Ich glaube, die Begeisterung für das Fach ist ganz, ganz einfach. Was die jungen Leute, die sich in Kliniken bewerben, heute in erster Linie interessiert, ist, dass sie eine gute Perspektive haben, gut ausgebildet zu werden. Und da sind wir beim Thema Ausbildung. Da hat sich natürlich einiges geändert gegen früher. Fangen wir mal an bei den Arbeitszeiten. Als wir begonnen haben, gab es das heutige Arbeitszeitgesetz noch nicht. Dieses Arbeitszeitgesetz, was Wert drauf legt auf Ruhezeiten, auf Einhaltung von Pausen, das hat natürlich sein Gutes und hat auch Gründe in der Vergangenheit, wo es durchaus mal dazu kam, dass ein übermüdeter Chirurg operieren musste. Auf der anderen Seite verkürzt es natürlich die Lernzeit innerhalb der 6 Jahre Weiterbildung Gastroenterologie. Je weniger Arbeitszeit in diesen 6 Jahren liegt, umso weniger Erfahrung kumuliere ich, umso weniger Erfahrung in der Endoskopie, was ja ein Handwerk ist, was einfach durch Quantität einen lernen lässt. Auch die letztes Jahr in Kraft getretene Weiterbildungsordnung für Gastroenterologie legt ja sogar mehr Wert drauf, den Blick auf die gesamte innere Medizin zu behalten in der Weiterbildung. Was bedeutet, in den 72 Monaten Gastroenterologie oder wie es heute heißt, innere Medizin und Gastroenterologie, die Hälfte der Zeit findet außerhalb der Gastroenterologie statt. nämlich in zwei anderen Teilgebieten der inneren Medizin, in der Notaufnahme, in der Intensivstation. Das heißt, die Hälfte der Weiterbildungszeit findet außerhalb der Gastroenterologie statt. Das war früher flexibler. Da war es nicht so genau definiert, wie viel Zeit in der Gastroenterologie und außerhalb. Ich will nicht sagen, dass das schlechter ist, die aktuelle Weiterbildungsordnung, aber in den technischen Disziplinen der Gastroenterologie genügen natürlich 3 Jahre niemals, um richtig gut zu werden.
Also früher war alles besser für die Arbeitgeber, wenn ich das so ein bisschen mitnehme, und für die Azubis, weil sie ein bisschen flexibler hin und her wechseln konnten und ihren Leidenschaften besser nachgehen.
Auch für die Ärzte in Weiterbildung in dem Sinn, dass ein Arzt mal sagen konnte, der letzte Nachtdienst, den ich hatte, da konnte ich genug schlafen. Ich bleibe jetzt hier, weil ich sehe, in der Endoskopie findet eine interessante Intervention statt, an der ich mitwirken möchte. Das war damals möglich. Heute bist du als Chefarzt gezwungen, diesen Kollegen nach Hause zu schicken. Und das meine ich mit Erfahrungskumulation, die wird nicht leichter durch das Arbeitszeitgesetz, was andererseits natürlich auch verhindert, sicher, dass übermüdete Ärzte irgendwelche Eingriffe machen.
Was aber natürlich auch heißt, dass wir uns mehr Mühe geben müssen, die Jungen dann bei der Stange zu halten und für ein bestimmtes Fach zu begeistern. Geht auch ein bisschen in ein anderes Problem, weil du gesagt hast, 3 Jahre reichen nie und nimmer und für die ausgefeilten Prozeduren erst recht nicht. Was glaubst du, wird sich die Gastroenterologie, das ist eine schwierige Frage, aber wird sich die genauso aufspalten wie die innere Medizin vor 20, 30 Jahren?
Das glaube ich eher nicht, dass wir diesbezüglich schon so weit sind. Es war ja mal fachpolitisch sehr intensiv diskutiert worden, die innere Medizin abzuschaffen zugunsten allein der Teilgebiete, was ja wieder zurückgeführt wurde auf einen Modus, den wir jetzt haben, der auch nicht so schlecht ist, finde ich. Denn die Gastroenterologie ist ja innerhalb der internistischen Teilgebiete eigentlich das Fach mit den breitesten fachlichen Anforderungen. Deswegen ist der Blick auf die gesamte innere Medizin schon auch wichtig. Aber die Fülle des heutigen Wissens, die ist so groß, dass man natürlich nicht das Ei des Kolumbus findet, wie man das in 6 Jahren Weiterbildungszeit alles bewältigen soll. Der Kollege oder die Kollegin, die der Gastroenterologie dauerhaft treu bleiben möchte, muss sich von Anfang an im Klaren darüber sein, dass auch wenn er seinen Facharzt hat, in dem Fach bleiben muss, um so richtig fit zu werden und Oberarzt zu werden.
Also muss man unserem jungen Kollegen, den wir da beraten wollen, sagen, wenn du hochspezialisiert in die Endoskopie gehen willst, vergiss die innere Medizin nicht, aber es wird wahrscheinlich eher 10 Jahre dauern oder vielleicht sogar 15. Und ich muss auch wirklich sagen, wenn ich, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, auf meine eigene Zeit zurückblicke, die Jahre, wo ich mich richtig entspannt fühle bei den meisten Prozeduren, die sind nicht hoch zweistellig.
Und daraus resultiert eine Forderung ans System, Thomas. Die Kollegen, die begabt sind und begeistert sind für unser Fach und bereit sind, sich dem längerfristig zu widmen, da müssen wir, ich nenne es mal das System, also der Krankenhausträger, die Abteilung, der zuständige Chefarzt, danach trachten, diesen Kollegen ein professionelles Biotop in Anführungszeichen zu schaffen, was ihnen auch einen Anreiz gibt, langfristig der Abteilung treu zu bleiben. Das ist nicht einfach, aber es geht, wenn man mit dem Arbeitgeber auch außertarifliche Bezahlung vereinbaren kann und so weiter. Natürlich wird es immer Fluktuation geben und die Chance, dass die Besten in der Abteilung die Abteilung eines Tages verlassen, ist natürlicherweise sehr groß. Wir müssen sehr intensiv nach diesen Wegen suchen, wenn wir einen sehr wertvollen Mitarbeiter halten wollen, wie wir dem Anreize schaffen. Und da sind wir als, oder du als Abteilungschefarzt oder Ordinarius und auch der Arbeitgeber gefordert, gute Wege zu finden.
Glaubst du denn, dass andere Fächer da besser sind, andere Teilgebiete?
Das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich zu wenig Einblick in die anderen Fächer.
Also wenn du mit Kollegen sprichst, die haben wahrscheinlich ähnliche Probleme. Kardiologen, interventionelle Kardiologen, lernt man vielleicht schneller, vielleicht aber auch nicht.
Ja, wobei die Kardiologie sich ja schon mehr als die Gastroenterologie in Subteilgebiete aufgeklärt. Das war ja deine initiale Frage. Und die habe ich für die Gastroenterologie verneint. In der Kardiologie ist es Realität, dass die Interventionalisten und die Herzinsuffizienzexperten und die Rhythmiker im Grunde schon eigene Welten haben, die nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Das ist sehr eng strukturiert in der fachlichen Spezialisierung. Es gibt das T-Modell, das T-Professional-Modell, was in jeder Fachdisziplin natürlich eine Bedeutung hat. Der Querbalken des Ts ist das Basiswissen des Generalisten und der senkrechte Stiel des T ist das Fachwissen für den Spezialisten. Und ich glaube, in der Kardiologie ist der senkrechte Balken des Buchstaben T sehr viel dicker und länger als der Querbalken oben drüber. Und in der Gastroenterologie ist das noch einigermaßen ausgewogen. Aber das hängt auch ein bisschen davon ab, wie unterschiedlich und unabhängig voneinander die technisch-handwerklichen Anforderungen in so einem Fachgebiet sind. Ich glaube, in der Gastroenterologie ist es gut, dass weiterhin eine Ausgewogenheit der beiden T-Balken angestrebt bleibt.
Also für die Jungen birgt es ja vielleicht die Chance, dass sie ein bisschen hin und her wechseln können. Wenn sie im Senkrechtbalken nicht so glücklich sind, können sie wieder sich am breiten Querbalken festhalten.
Ja, das stimmt. Und es liegt auch in den inhaltlichen Besonderheiten unseres Fachs. Schau mal, wie nah wir an den Nachbardisziplinen Rheumatologie, Onkologie sind, was bei den Kardiologen nicht der Fall ist. Und die enge Verknüpfung und die Diffusion in die Nachbargebiete, die ist in der Gastroenterologie viel ausgeprägter. Deswegen ist die Gastroenterologie eigentlich das Fach mit der stärksten Anforderung, die innere Medizin nicht aus dem Auge zu lassen.
Das finde ich sehr interessant, dass sozusagen die Gastroenterologie ist die neue innere Medizin. Da wirst du ja viel Zuspruch finden. Und trotzdem müssen wir ja irgendwie sicherstellen, dass auch die Teilgebiete wie die Endoskopie in ausreichender Schlagzahl und guten Leuten vertreten werden können.
Du sprichst ja das Thema Ausbildungskapazität an. Das wird sicher schwieriger. Wenn wir auf die fachpolitische Situation blicken, die voller Forderungen nach Erfüllung von Mindestmengen ist, dann muss man damit rechnen, dass Ausbildungsstätten eher weniger werden. Ich bin sogar der Meinung, wenn das Thema Corona in Vergessenheit geraten ist, dann wird die Diskussion um Schließung weiterer Krankenhäuser wieder aufkommen. Das ist jetzt gebremst durch die Pandemiesituation, aber die Diskussion kommt wieder. Ich glaube, es wird mehr Schwerpunktbildungen geben und deswegen auch weniger Ausbildungsplätze. Ein Versuch, das zu kompensieren, auch überhaupt Endoskopiekapazitäten zu kompensieren, die ärztlicherseits nicht erfüllt werden können, sind ja neue Berufsbilder wie Physician Assistant und Nurse Endoscopists, was in Deutschland ja sich gerade entwickelt und in einer ganzen Menge anderer Länder schon gang und gäbe ist.
Das würde aber auch bedeuten, dass man sich früher entscheiden muss als früher, wohin man gehen will. Ich glaube, wir hatten schon das Gefühl, ja, dann machen wir halt was anderes oder das war nicht so vorbestimmt. Wenn man jetzt sagt, okay, es gibt wenige Zentren mit hochspezialisierten Leistungen, dann muss das die Reise ja schon früher entschieden werden als noch vor 20 Jahren.
Bin ich deiner Meinung und das bedeutet und knüpft an, was wir vorhin diskutiert haben, dass wir gut beraten sind, wenn wir junge, begabte und begeisterungsfähige Leute identifizieren, die früh für unser Fach zu begeistern und sie früh aufmerksam zu machen. Wenn dir das hier gefällt in unserem Fachgebiet, überleg dir, ob du langfristig dabei bleiben möchtest und ich als Abteilungsleiter oder Arbeitgeber gebe mir im Gegenzug Mühe, dir eine professionelle Situation zu schaffen, die dann auch, wenn du einmal Oberarzt sein wirst oder Ähnliches, dir genügend Anreiz gibt, dem Arbeitsplatz treu zu bleiben.
Gut, wir haben jetzt sehr viel, Gott sei Dank, in die Zukunft geredet. Deine Befürchtungen sind hoffentlich gegenstandslos geworden, dass wir immer nur über früher geredet haben. Ich würde aber gern noch am Schluss einen inhaltlichen Bogen spannen. Du hast ja viel erlebt, wie die Endoskopie Teile der Chirurgie übernommen hat. Auf deiner Hitliste, was steht denn da oben? Was hat den größten Einfluss gehabt?
Meilensteine. Zum einen die Einführung der Videoendoskopie. Das hat doch die ganze Endoskopie sehr, sehr revolutioniert, muss man sagen. Eine zweite Entwicklung, die oft in dem Zusammenhang eher nicht berücksichtigt wird, ist die Erfindung des Propofols. In den Zeiten vor Propofol war jedwede Endoskopie viel problematischer. Und Propofol hat es für die Patienten und fürs Assistenzpersonal und die Ärzteschaft so viel leichter gemacht, gut zu endoskopieren, ohne dass es für den Patienten unangenehm ist. Ich finde die Erfindung von Propofol einen ganz großen Meilenstein für die Endoskopie. Ist keine endoskopische Technik, aber eine sehr, sehr unterstützende. Darüber hinaus würde ich vielleicht das ganze Paket nennen, wie die diagnostische Methodik sich geändert hat. Wir sprachen ja von früher, da war der Ultraschall in den Kinderschuhen in den 70er Jahren. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Das erste Ultraschallgerät stand in der Geburtshilfe. Da haben wir uns das dann ausgeliehen. Ich habe nichts gesehen, nur Schneegestöber. Dann kam das CT, dann kam das MRT dazu, die Endosonographie. Diese ganze Entwicklungsstraße bis heute ist also faszinierend gewesen. Und ich möchte noch eins nennen, was sich sehr geändert hat zum Guten. Wir haben ja erlebt, dass sich fachliche Zuständigkeiten immer wieder verändert haben im Sinne von Grenzverschiebungen. In den 70er Jahren war ein Kampfgetöse zwischen Endoskopie und Röntgen. Dann die Eroberung der Gallengangchirurgie durch die Endoskopie. Jetzt jüngst die Eroberung der T1-Karzinome durch die gastroenterologische Endoskopie. All diese Veränderungen sind nach meiner Beobachtung eigentlich normal geworden. Heute regt sich keiner mehr so drüber auf, wie in den 70er Jahren, wie das Röntgen sich gegen die Endoskopie gewehrt hat. Insofern finde ich auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen eigentlich sehr viel entspannter geworden ist. Und kein Mensch regt sich mehr darüber auf, dass die diagnostische ERCP so gut wie ausgestorben ist. Und das finde ich sehr angenehm. Das hat unsere Interdisziplinarität verbessert, finde ich. Und glaube, es wird noch ganz viele und vielleicht sogar in noch schnellerer Folge als in der Vergangenheit solche Zuständigkeitsverschiebungen geben. Das sind eigentlich die Punkte, die mich im Rückblick am meisten beeindruckt haben und auch erfreuen.
Sozusagen, wir haben nicht nur genommen, wir haben auch ein bisschen was gegeben.
Natürlich.
Wir haben an Therapie genommen, an Diagnostik ein bisschen gegeben. So kann es weitergehen, wenn man an künstliche Intelligenz und so denkt.
Ja.
Lieber Fritz, ich freue mich sehr über dieses Gespräch. Ich freue mich auch sehr, dass wir dieses früher alles besser Thema umgedreht haben, in wo kommen wir her und wo es wird auf jeden Fall weitergehen. Sind Sie bitte in 2 Wochen auch wieder mit dabei. Da gehen wir in einem Thema in die Tiefe. Es geht um Diagnostik, Koloskopie, Adenomdetektionsrate. Müssen wir wirklich immer mehr kleine Polypen finden? Und wir haben einen sehr berufenen Gast, Michael Bretthauer aus Oslo, der große Studien zu diesem Thema gemacht hat und machen wird. Abonnieren Sie den Endo-Podcast auf den üblichen Medien, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Bleiben Sie uns treu. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.